zum Alpha-Kurs gehört. Viele wissen das immer ein Witz, aber wir sind jetzt schon spät in der Zeit, also machen wir es heute lieber nicht, oder? Ihr kennt ja das Bild mit dem Petrus vor dem Himmelstor. Also Petrus wegen seinem Schlüssel und so, deswegen glauben viele, wenn sie sterben würden, würden sie irgendwo hingehen und da würde Peter stehen und aufmachen oder nicht. Wir wissen, dass es so nicht ist, aber lass uns das erstmal weiter verfolgen. Auf jeden Fall stehen drei Handwerker vor dem Himmelstor, ein polnischer, ein italienischer und ein deutscher. Und Petrus sagt, nein, also ihr drei, bevor es weitergeht, ich brauche noch was von euch, das Tor muss jetzt hier erneuert werden. Aber erstmal brauche ich drei Angebote. Jeder gibt mir das Angebot und dann gucken wir. Der Polnische sagt, ja, kann ich machen, so und so, kostet 300 Euro. Ja, wie bist du auf den Preis gekommen? Ah ja, relativ einfach, 100 Euro für das Material, 100 Euro für die Arbeit, 100 Euro Steuer. Gut. Der Italienische sagt, naja, also ich würde sagen 600 Euro. 600 Euro. Ja, wie kommst du auf den Preis? Also 200 Euro fürs Material, 200 Euro für die Arbeit, 200 Euro Steuer. Dann kommt der deutsche Handwerker, ihr wisst ja, und sagt zu Petrus, ja, 900 Euro kostet es. 900 Euro, wie kommst du da auf 900 Euro? Da sagt er, komm ein bisschen auf die Seite, Petrus, hier, komm, sag. Das ist ganz einfach. 300 Euro für dich, 300 Euro für mich und für 300 lassen wir es in Polen machen. Alpha-Kurs. Heute geht es in der Predigt um die dritte Lektion aus dem Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs umfasst 11 Themen. Und wir sind jetzt bei dem dritten Thema. Das ist ungefähr so, als man mit der dritten Klasse in der Schule starten würde. Allerdings gehe ich davon aus, dass bei diesem Publikum das heute kein Problem ist, direkt in die dritte Lektion einzusteigen. Auf jeden Fall auf diese Weise wollen wir euch, liebe Gemeinde, etwas Einblick geben, was wir eigentlich in dem Alpha-Kurs machen. Schon vor einem Jahr haben wir ein Thema hier durchgearbeitet. Das Thema war vor einem Jahr, warum mit anderen darüber reden. Meine Frau Johanna war schon immer eine lebhafte, energische und emotionale Person. Doch als sie im Sommer 1983 nach einem Telefonat angefangen hat, vom Stuhl zu springen und meinen Namen zu rufen, wussten die Eltern, oh, diesmal ist ein bisschen anders. Wir haben uns im Sommer 1983 in einem christlichen Camp kennengelernt und merkten ganz schnell, da ist was los, da tut sich was. Aus meiner Perspektive sah das dann so aus, dass ich einige Zeit später Johanna tatsächlich in Breslau besucht habe. Das war etwa 200 Kilometer von meinem Wohnort. Ganzes Wochenende. Und als ich zurückkam, fragte meine Mutter, ja, wird sie jetzt deine Freundin oder wie ist es? Ich habe angeschaut, meine Mutter, und habe gesagt, weißt du was, ich werde diese Frau heiraten. Wir kannten uns schon 4 Wochen. Und merkten ganz schnell, da ist etwas Neues entstanden. Ein neues Leben. Aber wir waren uns unserer Beziehung sehr schnell sehr sicher. Und wir wissen, das ist mehr als nur etwas. So ist es dann auch gekommen, dass wir im Mai 1984 tatsächlich geheiratet haben. Ein neues Leben, ein neuer Mensch. In 2. Korinther im Kapitel 5 und Vers 17 lesen wir Folgendes. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Doch, wer ist ein Christ? Wie entscheidet sich das? Wer entscheidet das? Christ. Christ ist einfach ein guter Mensch. Ist es jemand, der im christlichen Land aufgewachsen ist? Oder jemand, der einfach nur Kirchensteuer zahlt? Christliche Kirchensteuer. Mein Arbeitskollege Dieter, mein ehemaliger Arbeitskollege, ist wirklich ein guter Mensch. Also ich muss ehrlich sagen, also jetzt nichts gegen euch, ne? Aber er ist wirklich ein guter Mensch. Aber er sagt ganz bewusst, ich bin kein Christ. Also macht mich guter Mensch sein, nicht zu einem Christen. Genauso wenig wie in Deutschland geboren zu sein oder christlich Steuer zu zahlen. Doch wie passiert das? Wie werde ich zu einem Christen? Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 folgendes. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und im Evangelium des Johannes lesen wir im Kapitel 1 und Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind Gottes Kinder, sind Christen. Das ist die Definition. Doch Gott möchte, dass wir der Beziehung zu ihm sicher sind. Er möchte nicht, dass wir in Ungewissen leben. Wir wissen aus dem Gemeindeleben, dass manche Menschen ganz genau wissen, da bin ich zu Jesus gekommen. Wir hören hier aus dem Iran, da habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen, obwohl sie in einem muslimischen Land gelebt haben. Für andere Menschen ist der Übergang fließend. Sie waren schon als Kinder in der Gemeinde und eines Tages sagen sie, ja, ich liebe Jesus Christus, ich bin sein Kind, er ist mein Leben, aber ich weiß nicht genau, an welcher Stelle das passiert ist. C.S. Lewis vergleicht es zu einer Nachtfahrt von Paris nach Berlin. Stellt ihr euch, ihr steigt in Paris ein und steigt in Berlin durch die Nacht fahrend wieder aus dem Zug. Und ihr wisst nicht genau, an welcher die Grenze war, an welcher Stelle die Grenze war. Die war für den Passagier nicht sichtbar. Aber sie wissen, dass sie in Berlin angekommen sind. Letztendlich, was ich sage, es ist für uns, die wir hier sind, elementar wichtig zu wissen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu ihm gehören, eben, dass wir uns dieser Beziehung wichtig sind. Um das etwas zu untermauern, werden wir heute über die drei Aspekte des Glaubens sprechen. Das erste ist das Wort Gottes. Danach sprechen wir über das Werk Jesu Christi. Und im dritten das Zeugnis des Heiligen Geistes. Erstens, das Wort Gottes. Die Tatsachen. Also wenn mich jemand fragen würde, Johannes, woher weißt du, dass du verheiratet bist? Dann hätte ich gesagt, ich habe hier ein Dokument, eine Heiratsurkunde. Da steht schwarz auf weiß, dass ich meine Frau Johanna am 5.5.1984 geheiratet habe. Das bezeugt das Dokument. Wir Christen haben die Bibel, die Heilige Schrift als Dokument. Das sind Fakten Gottes. Wir berufen uns als Christen auf dieses Dokument. Doch, wie kommen wir zu einer Beziehung mit Jesus Christus, wenn wir noch keine Christen sind? In der Offenbarung im Kapitel 3, Vers 20 lesen wir Folgendes. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Er steht an der Tür und klopft an. Doch was möchte er? Warum steht er da? Warum klopft er an diese Tür an? Er möchte eine Beziehung mit uns. Er möchte da rein. Das Bild, was wir hier sehen, das werden wir uns gleich etwas länger betrachten, kommt von Holmen Hand. Er hat das Bild dreimal gemalt. Die Bilder stehen in verschiedenen Kirchen. Doch die Tür für Jesus aufmachen? Wollen wir das? Ist es das, was gerade dran ist? Vielleicht gibt es Situationen, wo wir sagen würden, hey Jesus, hast du nicht ein Handy? Sollen wir nicht erstmal die Tür zulassen? Das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ne? Du kommst und klopfst an. Was mache ich jetzt damit? Wenn wir uns das Bild betrachten, und das Bild trägt den Titel Das Licht der Welt, sehen wir Jesus. Die Person stellt Jesus dar mit einer Lampe. Und da hinten ist die Tür, die kann man vielleicht hier nicht so gut sehen. Bisschen zugewuchert mit Distel, mit solchen Gebüsch. Denn die Tür stellt das Leben eines Menschen, der keine Beziehung zu Jesus Christus hat. Und eines Tages fragte Holmen Hand jemand, als du das Bild gemalt hast, hast du nicht einen Fehler gemacht? Da fehlt doch was. Ja, was fehlt dir dann? Ah ja, die Türklinke. Da kann der Jesus nicht reinkommen. Die Antwort von Holmen Hand war, die Klinke ist von innen. An diesem Bild lernen wir etwas Grundsätzliches über Gott, über seine Liebe. Er kommt zu uns und klopft an. Er tritt nicht ein wie ein Kriminelle, sondern er klopft an und sagt, machst du mir die Tür auf? Wenn du aufmachst, komme ich zu dir mit meinem Licht. Und wenn wir werden Mahl haben, wir werden Gemeinschaft haben, wir werden Beziehung haben miteinander. Und da ist noch ein anderes Problem. Denn, wie ich schon sagte, das Licht trägt das Titel Das Licht der Welt. Das heißt, wenn ich ein bisschen von der Tür aufmache, merke ich ganz schnell, dass da ordentlich Licht dahinter ist. Und oft genug ist es in unserem Leben so, dass wir gar nicht so viel Licht brauchen. Weil durch das Licht wird alles, was nach Dreck und Unordnung ausschaut, richtig sichtbar. Und oft denken sich Menschen, naja, also wenn ich jetzt die Tür aufmache, da kommt so viel Licht, das wird das ganze Dreck sichtbar, das möchte ich nicht. Wir wohnen in einem Haus, in einer Wohnung im ersten Stock mit sehr viel Fenster zum Westen. Abhängig der Jahreszeit, wenn die Sonne scheint, sieht man ganz genau, wie die Sonne durch die Scheiben durchgeht. Und zu Flug gibt es noch eine andere Glasscheibe und da bleiben die Sonnenstrahlen stehen. Eher der Fingerabdruck ist dann auch sichtbar. Und ich weiß ganz genau, wenn diese Situation kommt, dauert 5 Sekunden, dann greift meine Frau nach einem Putzladen und macht es weg. Also Jesus Christus reinlassen und dann mit dem ganzen sichtbaren Dreck zu leben, das ist doch nicht die Lösung. Es ist auch eine falsche Annahme. Denn Jesus kommt nicht in das Leben, in mein Leben, um mir zu zeigen, wie dreckig ich bin, sondern er kommt in mein Leben, um den Dreck zu beseitigen. mich reinzumachen. Wir haben an dieser Stelle Gottes Verheißungen, seine Versprechungen. Zum Beispiel im Psalm 51 und Vers 9 lesen wir: Wäsche von mir meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wäsche mich und ich werde weißer als Schnee. Ich wiederhole vom Anfang der Predigt: Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und Gott verspricht uns noch viel mehr. In Matthäus 28 und 20 lesen wir: Ich bin immer bei euch, bis Ende dieser Welt gekommen ist. Und im Johannes 10 und 28 lesen wir: Ich gebe ihnen das ewige Leben. Er verspricht weiter einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir werden immer bei ihm sein. In der Offenbarung 21 und 4, und das ist mein Lieblingstext, lesen wir: Er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Doch Himmel, wird es nicht langweilig? Einfach vor Gott sitzen und Lala singen? Das nehmen Menschen an. Aber hier das Versprechen, dass wir Ewigkeit leben, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne dem ganzen Dreck, ohne dem, was uns jeden Tag negativ beschäftigt. Das ist ein großes Versprechen. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Und hier wieder eine Hilfe von C.S. Lewis, das ist der Autor von der Narnia-Bücher. Er vergleicht das Leben zu Schuljahr und die Ewigkeit zu Ferien. Wir alle, die in der Schule waren, wissen das Gefühl nach der 3., 4., 5., 8. Klasse: jetzt Ferien. 6 Wochen. Nein, Ferien für immer. Eine ganze Ewigkeit Ferien mit Jesus Christus. Ohne Schmerz, ohne Leid. Ist das nicht eine Perspektive? Hat noch jemand Angst, dass es langweilig wird? Ich hab's nicht. Die Schule ist aus. Die Ferien haben begonnen. Ferien für immer mit Jesus. Lass uns den zweiten Aspekt wenden. Das Werk Jesus Christi. Jesus Christi. Es ist vollbracht, sagte Jesus am Kreuz. Zurück zu der Frage, wenn mich jemand fragen würde: Johannes, woher weißt du, dass du verheiratet bist? Wir haben die Heiratsurkunde, aber da gab es noch ein historisches Ereignis. Wir haben in einer Kirche in Breslau feierlich unsere Hochzeitszeremonie gehabt. Und da gab es richtig viele Leute. Und ich kann es bezeugen. Ein historisches Ereignis. Wir haben am 5.5.1984 geheiratet. Und das war öffentlich, das war nicht versteckt. Aber was ist für uns Christen das historische Ereignis? Zunächst das, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Das lesen wir in dem Dokument, in der Bibel. Und das Zweite, natürlich auch für mich persönlich: Ich weiß, dass ich im Sommer 1974, also 10 Jahre früher, in Anwesenheit meiner Schwester Jesus darum gebeten habe, in mein Leben zu kommen. Ich habe ihm an diesem Tag die Tür aufgemacht und seit dem Tag bin ich Christ. Das ist ja nicht nur das Papier. Das sind echte Ereignisse und Zeugen. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Doch zunächst lasst uns ein Problem hinwenden, Im Römer Kapitel 6 und Vers 23 lesen wir Folgendes. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben. Dass es für uns Christen ganz offensichtlich ist, dass es die Sünde gibt und dass die Sünde, der Schmutz, von dem wir vorhin gesprochen haben, uns von Gott trennt, steht außer Frage. Die gute Geschichte aus der Bibel sagt uns, Gott schenkt uns durch seinen Sohn Vergebung unserer Sünden. Und das ewige Leben wie ein Blankoscheck. Stellt euch vor, ein Blankoscheck dieser Größe und da steht ewige Leben. Ewig Leben, immer Ferien, ganze Ewigkeit. Und jetzt muss ich nur noch meinen Namen darunter schreiben. Das ist das Angebot. Ich möchte etwas genauer nochmal auf die Auferstehung Jesu Christi hinweisen. Ihr wisst, wir feiern Weihnachten und Ostern, besonders der Karfreitag ist ganz wichtig, das ist alles elementar. Heute möchte ich etwas mehr auf die Auferstehung hinweisen. Denn erst die Auferstehung gibt es dem ganzen Sinn. Wenn Jesus käme, Bethlehem zur Welt, würde er am Kreuz sterben, für wem auch immer. Aber würde dann nicht auferstehen, hätte das Ganze keinen Sinn gemacht. Und die Auferstehung? Die Auferstehung ist mehr als der Umkehrschluss von Gestorbensein. Die Auferstehung ist eine Manifestation, ein Sieg über den Tod, über Sünde, über Satan. Ein Triumph ist das. Die Auferstehung ist eine feste Zusage Gottes. Was Jesus am Kreuz gelungen ist, gibt uns Gewissheit für die Zukunft. Das Leben endet nicht im Grab. Wir gehen auf einen fantastischen Höhepunkt zu. Wir werden mit ihm ewig leben. Das ewige Leben einfach so, kostenlos. Gibt es da nicht einen Haken? Ist es nicht jetzt in etwas da krumm, einfach der Blankoscheck? Das ist kostenlos, es ist aber nicht billig. Ja, es ist sehr, sehr teuer. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Können wir etwas damit anfangen? Er starb an meiner Stelle für mich. Doch wir Menschen sagen, ja, was nichts kostet, ist nicht wert. Stimmt das? Am 29. Juni 1941 wurde Franciszek Gajowniczek im KZ Pawiak zur Ermordung aussortiert. Der Mann, der Frau und zwei Kinder hatte, brach in Tränen zusammen. Daraufhin bat Maximilian Kolbe, ein Ordensbruder, den Führer des Häftlingslagers darum, den Platz von Gajowniczek einzunehmen und wurde am 31. Juli 1941 in dem berüchtigten Hungerbunker des Blocks 11 gesperrt. Dort betete er mit seinen Leidensgenossen und tröstete sie. Am 14. August, also wenige Tage später, zwei Wochen, wurde Maximilian Kolbe mit drei anderen Verurteilten, die noch nicht verhungert waren, durch Phenolspritzen umgebracht und im Krematorium verbrannt. Gajowniczek überlebte das Konzentrationslager und starb erst 1995. Was Maximilian Kolbe tat, war gewiss kostenlos, aber nicht billig. Macht das Sinn? Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen und macht uns rein. Er gibt uns das Geschenk des ewigen Lebens. Doch wie bekomme ich das Geschenk? Wie komme ich dahin? Durch Umkehr. Durch Umkehr und Glauben. Umkehr von was? Von allen Dingen, die uns von Gott entfernen. Paulus spricht von den Werken des Fleisches. Sucht, Betrug, Geiz, Zorn, Feindschaft, Eifersucht, unmoralisches Leben, Streit, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trinksucht. Das führt uns natürlich automatisch zu Buße. Das ist das Leben vor und nach dem Kreuz. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, wenn wir die Dinge loswerden, dass sie uns danach fehlen. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen in Gott. Auch heiraten ist ein Akt des Vertrauens. Ich habe tatsächlich meiner Ehefrau geschworen. Vor Gottes Angesicht möchte ich dich als meine Frau. Ich verspreche dir Treue im guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Glauben ist Vertrauen. Ich bin ein 05er-Fan. Und ich glaube immer, dass die Mainzer gewinnen. Lachen werde ich. Aus Frankfurt, oder? Und ich würde darauf wetten. Ja, nächste Woche gegen die Bayern. Also ich würde schon 10 Euro wetten. 100 Euro. Aber alles? Würde ich alles drauf wetten, dass die Mainzer nächste Woche gewinnen. Also so viel Glauben habe ich nicht. Wisst ihr, das ist etwa so mit dem Glauben wie mit dem Tier im Supermarkt. Ihr kennt ja die Tier im Supermarkt, die hat irgendwie so Sensor und sieht einen. Und wenn man da rein will, dann geht die Tier auf. Und man kann sich wirklich stundenlang hinstellen und beobachten, wie die Menschen da reingehen. Ich sage, okay, wenn ich da reingehe, weiß ich nicht. Also wir, um das auszuprobieren und den Nachweis zu erbringen, muss ich den Schritt machen und dann weiß ich, dass die Tür aufgeht. So ist es mit dem Glauben. Der Glaube ist etwas Aktives, nicht etwas Passives. Ich kann nicht den Glauben mit Gott alles erleben, indem ich einfach irgendwo hinsetze und warte, bis die Welt zu Ende geht. So funktioniert es nicht. Also Glaube ist etwas Aktives. Lass uns den dritten Aspekt wenden, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Jetzt kommt, das wisst ihr schon, wieder die Frage, woher weißt du, dass du verheiratet bist? Und dann haben wir gesagt, ja, zunächst gibt es das Dokument, dann gibt es das historische Ereignis und jetzt kann ich zurückschauen auf 33 Jahre Ehe mit meiner Frau. Die Beziehung. Wisst ihr, was ich nicht gemacht habe nach der Hochzeit? Ich bin nicht zurück zu Mama gefahren. Und habe ich gesagt, okay, Mama, war schön, gestern habe ich die Heiraten geheiratet, aber jetzt bin ich wieder zurück. Das macht gar keinen Sinn. Und genauso wie die Beziehung mit Johanna vor 33 Jahren angefangen hat, so hat genau 10 Jahre früher meine Beziehung zu Jesus Christus angefangen. Also ich schaue jetzt auf 43 Jahre Beziehung mit Jesus Christus. Das ist nicht so einfach, sondern das sind Erlebnisse im Gebet, im Bibellesen, in Gemeinschaft. Liebe Gemeinde, wisst ihr, wie toll ihr singen könnt? Normalerweise, wenn ich da hinten sitze, ich höre das nicht. Aber vorne, wenn ich hier stehe und höre, wie ihr singt, das sind Erlebnisse im Heiligen Geist. wenn wir Gott anbeten, wenn wir mit ihm leben, jeden Tag, wenn wir ihn um Dinge fragen, wenn wir fragen, und warum ist es jetzt so? Das ist das Leben mit Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist erleben wir eine Gotteserfahrung, von innen. Das Angebot, Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Eine Wohngemeinschaft mit Jesus. Jetzt stellen wir uns vor, es wäre wirklich so, dass der Petrus da oben steht und wartet auf jeden. Und würde, irgendwann bin ich dann selber dran und würde sagen, na, und du, wer bist du? Ach, Johannes Katzelek und so. Und was hast du vorzuweisen? Ich hatte gesagt, eigentlich nichts. Aber warte, ich habe hier ein Empfehlungsschreiben. Und da würde ich ihm geben und da würde stehen, lass ihn rein, der ist aus meiner WG. Eine Wohngemeinschaft mit Jesus. Veränderung von innen. Was passiert jetzt mit mir? Werde ich manipuliert? Paulus beschreibt es so. Im Galater 5, 22 und 23 lesen wir, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die mit dem Licht kommen, wenn wir die Tür aufgemacht haben. Doch Veränderungen brauchen Zeit. Und Zeit mit Gott hat Folgen. Wir sprechen dann von Wachsen im Glauben. Werde ich jetzt ein Komiker? Nein. Ich werde zu einem neuen Menschen. Gottes Haltung ist Liebe. Nicht wegen der Taten, sondern weil er uns liebt. Und so kommen wir in eine Spirale der Liebe. Auf einmal finde ich spannend, Gott anzubeten. Verspüre Liebe zu anderen Menschen. Jemand aus dem Alpha-Kurs sagte, ich war nie gläubig oder kircheninteressiert. Aber jetzt ist der Sonntag früh fest verplant. Ich weiß, was ich Sonntag früh mache. Dann bekommen wir offene Augen für die Not der Welt. Und ich muss sagen, ich kenne viele Menschen, die das vorleben. Und ich bin Gott tief dankbar dafür, dass es unter anderem auch meine Eltern und Schwiegereltern sind, wo ich es in Praxis sehen dürfte. Ich weiß, ich kann nie gut genug sein, aber Jesus ist für mich gestorben und der Geist bezeugt das. Das spüre ich in meinem Herzen. Als ich geheiratet habe, hat mir das primär zwei Sachen gegeben. Auf den ersten Blick, die Gewissheit, immer geliebt zu sein, natürlich auch die Liebe zurückzugeben und ein Zuhause zu haben. Gott möchte, dass wir unsere Beziehung zu ihm sicher sind. Zum Schluss möchte ich dir noch eine persönliche Frage stellen. Wonach suchst du heute? Normalerweise suchen Menschen nach mehr als Ruhm oder Reichtum. Das wissen sie oft erst dann, wenn sie reich oder berühmt geworden sind. Dann wissen sie, dass sie die Dinge nicht erfüllt haben. Also wenn du heute nach Ruhm und Reichtum suchst, dann kann ich nicht helfen. Kann möglicherweise auch Gott nicht helfen. Wenn du aber heute nach Liebe, Vergebung der Sünden oder Gemeinschaft mit Gott suchst, dann steht er vor deiner Tür und klopft an. Was ist das für ein Gefühl, wenn Jesus vor der Tür steht und klopft an? Das ist so ein Gefühl, als frisch verliebt zu sein. Man schwitzt mal, wird kalt, warm, man wird auch ein Stück weit unsicher. Aber dann merkst du, heute klopft Gott an deine Tür an. Und er kann die Tür nicht aufmachen. Nur du von innen. Öffnest du, so kommt er in dein Leben und hat Gemeinschaft mit dir. Doch wie kann ich das machen? Einfach im Gebet. Ich habe ein Gebet vorbereitet. Das kannst du heute mit mir beten. Dazu gibt es auch eine gedruckte Version, falls jemand es nach dem Gottesdienst nach Hause nehmen möchte. Ich habe 8 Stück ausgedruckt. Ich werde jetzt das Gebet sprechen. Und du kannst mit mir beten. Möglicherweise spürst du, dass Gott heute an deiner Tür anklopft. Wie gesagt, das ist das Gefühl, wie etwas verliebt zu sein. Ich werde jetzt das Gebet sprechen und du kannst mit mir beten. Möglicherweise nach dem Gottesdienst mit jemandem darüber sprechen, mit Pastor oder mit dem Gebetsteam. Da steht immer ein Team zur Verfügung für Menschen, die beten möchten oder auch mit mir. Nun bete ich. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich bin traurig über die Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Ich wende mich jetzt von diesen Dingen ab. Ich nehme dein Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens an. Danke. Ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich öffne dir jetzt die Tür meines Lebens und lade dich ein, in mein Leben durch deinen Heiligen Geist einzutreten. Für immer. Amen.